Space Oddity.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des SFB-Podcasts Space Oddity. Heute haben wir einen besonderen Gast hier, und zwar Jonas Warmkopf von der TAZ. Und Jonas hat bei uns das Journalist in Residence Programm absolviert. Das haben wir letztes Jahr bereits eingeführt und Jonas ist somit quasi der zweite Teilnehmer. Ja, Jonas, magst du dich mal kurz vorstellen?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf oder durfte vielmehr. Es ist ja jetzt auch schon die letzte Woche oder die letzten Tage hier am SFB. Ja, mein Name ist Jonas Warmko, ich bin Journalist bei der TAZ. Ich arbeite dort im Berlin-Ressort und kümmere mich normalerweise um die Themenbereiche Arbeit und Soziales. Aber ich schreibe auch über viele andere Dinge, wie Stadtentwicklung, ökologische Transformation und Soziale in Berlin und anderswo. Wir haben auch ein Wochenendressort, das heißt Stadt-Land. Das ist so ein bisschen eine Art überregionaler Regionalteil. Und ja, dort geht es im Kern auch um viele Themen, die starken Raumbezug haben, weswegen ich auch den SFB thematisch sehr interessant fand. Also da gerade nochmal so einen theoretischen Bezug reinzukriegen. Vielleicht zu meinem Werdegang. Also ich habe Bachelor Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert an der FU und Sozial- und Kulturanthropologie. Master dann Europäische Ethnologie, auch an der Humboldt. Und ja, während des Masters habe ich eigentlich auch schon immer regelmäßig geschrieben, frei, dann halt neben dem Studium. Und habe halt auch da schon versucht, immer die Inhalte und Perspektiven des Studiums irgendwie so in den Journalismus halt einfließen zu lassen oder ins Schreiben. Und seit 2 Jahren bin ich eigentlich Vollzeit als Journalist tätig, genau, und fand das jetzt auch einfach eine gute Möglichkeit, mal wieder den Weg zurück zu den Sozialwissenschaften zu finden, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall sehr auch glücklich und dankbar, dass du hier warst. Das war auf jeden Fall ein guter und spannender Monat und wir sind ja auch gleich mit der internationalen Tagung quasi gestartet und hatten auch versucht, in der zweiten Phase quasi dieses Journalisten-Residence-Programm bisschen den Austausch mehr zu integrieren, dass auch einfach mehr erlebt wird, was so an diesem interdisziplinären Forschungsbereich hier am SFB bei uns passiert in Berlin. Und wie du auch gesagt hast, du bist Anthropologe, interessierst dich für Stadt- und Raumveränderungen, für Raumprozesse. Und dahingehend auch, was war denn so deine Motivation bzw. deine Erwartungshaltung, hier an diesem Programm teilzunehmen? Also, wie bist du überhaupt darauf gestoßen?
Ignacio Farias hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, er war mein Zweitkorrektor meiner Masterarbeit. Und auch nach der Masterarbeit waren wir immer im Austausch über verschiedene Dinge. Also, wir hatten auch zusammen mal einen Kurs gemacht, also an der Universität, in dem es darum ging, ja, journalistische und wissenschaftliche Methoden quasi so zusammenzudenken und quasi Forschungsergebnisse oder anthropologische Konzepte sozusagen in journalistische Formate zu bringen. Und genau, dann hat er mich auch auf dieses Programm hingewiesen und ja, ich fand es einfach eine super Idee und Möglichkeit und habe mich dann auch direkt beworben.
Ja, kurze Anmerkung nochmal von mir. Ignacio Farias ist Projektleiter vom Projekt C05, Microclimate Regimes, und ist auch erst bei uns am SFB seit der zweiten Phase. Wir erhoffen uns ja auch von diesem Austausch mit dir, vor allem Wissensaustausch. Also es geht ja auch hier bei uns im SFB vor allem um Nachwuchsförderung. Also wir fördern die jungen WissenschaftlerInnen. Und elementar natürlich auch in der Wissenschaft ist es journalistisch, quasi Expertisen zu geben und als Experte für die Allgemeinheit zu fungieren. Das ist natürlich ein Umstand, der andere Anforderungen an die Person stellt, an das Gespräch stellt, auch an die Art der Information und auch der Kommunikation wie im Wissenschaftsbetrieb. Was hattest du denn so für Erfahrungen in diesem Feld? Also wie würdest du sagen, sind unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen organisiert in der Kommunikation?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das ist so eine Frage, die man gar nicht so auf so einer individuellen Ebene beantworten kann. Ich hatte jetzt ja mit diesem Monat irgendwie das Privileg, hier am SFB zu sein und auch damit sehr viel Zeit zu haben. Also sehr viel Zeit, die ich jetzt in meinem normalen Arbeitsalltag nicht habe. Wie gesagt, unter der Woche arbeite ich meistens tagesaktuell oder halt so eine Artikel oder Geschichte, die ich mache, die muss dann entweder am selben Tag oder innerhalb von wenigen Tagen fertig sein. Also es gibt natürlich auch längere Recherchen, aber ja, die Arbeitsrhythmen sind halt viel kürzer. Und dort dann nach geeigneten Experten zu suchen, die halt Wissenschaft machen, ist häufig herausfordernd. Also das ja fängt schon davon an, so wer ist eigentlich, wer ist Experte auf diesem Gebiet, und dann googelt man und guckt mal ein bisschen so auf die meisten Webseiten von Instituten sind sehr undurchsichtig und sehr unübersichtlich. Häufig wird nicht klar, zu welchen Themen die Leute forschen. Also ja, dieser Fachbereich sozusagen, der jetzt am Institut da ist, und dann ja, muss man sich da erstmal ein bisschen durch die Publikationsgeschichte durchlesen und dann vielleicht auch noch gucken, wo ist das richtige Institut, in welcher Stadt. Und wenn man dann vielleicht den passende Person gefunden hat und dann auf die Uni-Adresse quasi da eine E-Mail schreibt, weil auf die Telefonnummer ist entweder nicht angegeben oder reagiert auch schon meistens niemand, dann kommt häufig erst nach wenigen Wochen eine Antwort sozusagen, dass vielleicht noch die Person gar nicht Experte für das Thema ist oder es ist gar nicht ihr Fachgebiet und man doch lieber dort nachfragen sollte. Zu dem Zeitpunkt ist die Geschichte schon längst gegessen oder geschrieben, oder man hat dann ja bestenfalls jemand anders gefunden oder ja lässt diese wissenschaftliche Perspektive einfach raus. Und hier am SFB kann ich natürlich mit den Leuten einfach sprechen auf dem Flur oder auch mich verabreden. Also das hat dann trotzdem auch immer meistens noch ein bisschen gedauert, aber ich kann auch einfach mal unverbindlich mit den Leuten drüber reden, was sie eigentlich tun. Und ja, ich denke, viele, jetzt kommen wir wieder zur individuellen Ebene, also viele Jungen und auch AltwissenschaftlerInnen hier sind sehr motiviert und brennen auch für ihre Themen und man kann sich super mit denen unterhalten. Und gerade bei vielen Sachen, wo ich vorher dachte, Mann, das ist total abstrakt und irgendwie sehr nischig und es interessiert eigentlich keine Sau. Und nachdem ich dann irgendwie vielleicht eine halbe Stunde geredet habe, dann dachte ich, oh, das ist ein richtig spannendes Thema. So, ne? Und das könnte man vielleicht doch so und so erzählen.
Also ich meine, das ist ja auch eine ganz andere Position jetzt hier in diesem Monat. Du hast eine ganz andere Schwelle, die du überschreiten musst. Ne? Also du bist ja eigentlich formal bisher Mitglied jetzt gewesen für diesen Monat. Also du konntest überall partizipieren, überall teilnehmen, und man hat natürlich einen anderen Zugang wahrscheinlich zu den Leuten, wenn man sie einfach ansprechen kann, als wenn man diesen bürokratischen, formalen Weg über die E-Mail-Anfrage stellen muss. Ich hatte mich gefragt, jetzt haben wir diesen Austausch, der sehr gut funktioniert hat, haben wir es aber auch geschafft, vielleicht ein paar Experten für den Journalismus der Zukunft zu gewinnen? Also sind hier schon erste Kontakte entstanden?
Ja, das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, also für mich persönlich auf jeden Fall. Also ich habe jetzt quasi die Kontakte und ich weiß für alle Geschichten, die ich noch machen werde, so wo ich noch AnsprechpartnerInnen habe oder welche Leute ich fragen kann oder welche Perspektiven es gibt. Und genau, ich hatte auch jetzt am Montag mit Nina Bauer irgendwie noch gesprochen und sie meinte, jetzt hast du meine Nummer und wenn das ist, dann ruf mich an und sowas. Das fand ich auch super cool. Für alle anderen, also ich kann es natürlich auch all meinen Kolleginnen sagen, aber genau, für alle anderen wäre es natürlich schöner, wenn es mehr formalisierte Wege geben würde. Also über das Individuelle hinaus, das nach vorne gehen und zu sagen, so, das machen wir hier in der Forschung, das ist relevant, auch einfach ja Kanäle zu haben, wo man auch schnell eine Vermittlung gibt von ExpertInnen. Also ich glaube, an der HU oder so, also ich weiß nicht, welche FU oder HU. Die machen sowas auch in der Pressestelle, aber das dauert, also es funktioniert auch nicht so richtig gut.
Ich kenne ja auch die Erfahrung mit den Institutionen, universitären Institutionen, und da gibt es natürlich schon eine andere Kultur, andere Praxis im Alltäglichen, in der Arbeit. Und wir hatten ja schon so ein bisschen auch schon angesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen, insbesondere hinsichtlich der Zeitlichkeit, dass es da andere Konzeptionen gibt. Und der Tagesjournalismus ist natürlich strukturell ganz anders organisiert als die Wissenschaft. Und der Wissenschaftsjournalismus ist natürlich auch wieder irgendwie so ein Feld, wo du jetzt nicht verortet bist, aber er ja auch eine Funktion erfüllt. Und wie ist denn so deine Position dazu?
Ja, die Bezeichnung Wissenschaftsjournalismus, denke ich, ist schon ein bisschen, finde ich so ein bisschen schwierig als Genre. Also es gibt dann halt häufig so ein Ressort, das heißt Wissen, das gibt es bei uns nicht. Wir haben zwar ein Ressort, in dem es auch wissenschaftsjournalistische Formate gibt, die sich dann halt quasi so Studien angucken. Aber generell finde ich es eigentlich problematisch, dass man diesen Wissenschaftsbereich irgendwie ausgliedert und sagt, das ist jetzt einfach nur ein Bereich, den das für Leute, die jetzt irgendwie Wissenschaft interessiert, weil im besten Falle sollte ja wissenschaftliche Forschung relevant für alle sein oder relevant für den gesellschaftlichen Diskurs. Und es passiert da nicht getrennt von der Welt, die passiert und die existiert.
Weil ja die Wissenschaft auch eigentlich immer soziale Phänomene irgendwie untersucht, beziehungsweise weltliche Phänomene. Wir handeln auch exteristisch und streben Marsmissionen an, aber natürlich, die Wissenschaft sollte schon auch Bestandteil der Gesellschaft sein.
Genau, ja, und ich denke, ein Problem ist halt, dass es häufig in den Redaktionen so ein starres Formatdenken gibt. Wie gesagt, das denke ich, in der Taz ist es ein bisschen offener wahrscheinlich, also im Vergleich zu anderen Medien, so dass man sagen kann, oh, jetzt mache ich vielleicht auch mal einen längeren Artikel, der jetzt ohne irgendwie so Personen und Protagonisten sozusagen, an dem ich eine bestimmte Geschichte erzähle, auskommen, sondern mit ein paar mehr wissenschaftlichen Stimmen. Oder ich mache mal sowas, was man sonst klassisch als Wissenschaftsjournalismus bezeichnen würde, einfach etwas über einen Artikel über wissenschaftliche Forschung am SFB und bringe das in unsere Wochenendausgabe. Aber weil es halt in unseren Stadt-Land und unser Wochenendteil so gut reinpasst thematisch, bringen wir das jetzt da auch. Und also nochmal zum Thema des Genres des Wissenschaftsjournalismus, impliziert ja irgendwie, dass der Rest des Journalismus irgendwie keine Wissenschaft enthält. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil gerade Journalismus sehr stark von wissenschaftlichen Perspektiven profitiert, um da halt auch neue Perspektiven und irgendwie auch neue Ansätze reinzubringen. Also, und das war irgendwie auch so mein Ziel, zu sehen, ja, was kann ich jetzt von diesen Denkweisen auch des SFBs irgendwie mitnehmen für mein alltägliches Arbeiten, also abseits der Artikel, an denen ich jetzt hier arbeite, gerade mit dieses Denken an diesen theoretischen Konzepten sozusagen.
Ja, also ich bin ja auch zum Beispiel immer großer Fan von journalistischen Artikeln, die halt mit Wissenschaft argumentieren. Ja. Also, und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Beitrag, den ich aber jetzt auch gar nicht in den Wissenschaftsjournalismus verorten würde, sondern das sind dann irgendwie Artikel, die ich lese in der Zeit oder so, und das sind dann umfangreichere Texte, wo dann halt auf ein, zwei Studien verwiesen wird, aber wo dann auch wirklich quasi die DOI verlinkt ist. Und das ist für mich zum Beispiel auch immer so eine Anforderung, die ich an guten Journalismus stelle, dass ich jetzt nicht selbst erstmal in die Recherche gehen muss, sondern gleich eure Quellen bekomme, die ihr hier zitiert. Und das wäre zum Beispiel so eine Praxis, die ich mir im alltäglichen Journalismus mehr wünschen würde. Ich weiß nicht, wie du dich da positionierst, ob du auch so mit wissenschaftlichen Artikeln quasi im alltäglichen des Journalismus arbeitest oder ob das nicht so Praxis ist bei der Taz.
Ja, unterschiedlich. Also ich denke, generell bei uns ist es eher weniger die Praxis. Ich glaube, es hängt ein bisschen ab von der persönlichen Arbeitsweise und auch vom Themenfeld. Da, wo wir mit wissenschaftlichen Artikeln arbeiten, verlinken wir die eigentlich auch. Also wenn wir auf irgendwelche Studien hinweisen. Das ist ja der große Vorteil des Online-Journalismus, dass man Sachen einfach verlinken kann. Was natürlich auch wieder ein bisschen problematisch an der Taz ist, das muss ich auch so sagen, dass es da keine strukturierten Vorgehensweisen hat. Also wenn man jetzt sieht, bei T-Online zum Beispiel, die listen dann auch Quellen für diesen Artikel und sozusagen und machen dann halt auch transparent so, worauf basieren denn diese Annahmen sozusagen. Und das fand ich eigentlich eine sehr gute Innovation, die bei uns noch nicht so durchgedrungen ist, sagen wir mal so. Das sind auch, naja, auch wieder sehr viele institutionelle Logiken. Wenn ich da jetzt ankommen würde morgen so und sagen würde, hey, wollen wir das nicht alle so machen, dann gibt es auch viele Leute, die da schon seit 30 Jahren arbeiten und sagen wir, das ist jetzt noch mehr Arbeit, die wir leisten müssen sozusagen.
Aber ich finde, das ist ein spannender Punkt, was die Online dann macht. Ich habe mich gerade gefragt, was ist deren Sinn? Also geht es da auch womöglich um so eine Legitimationsbehauptung, dass man quasi, wir als Journalisten, wir verweisen jetzt nochmal extra auf die Quellen und machen das ganz ordentlich, arbeiten quasi schon fast wissenschaftlich. Also ich meine, in der Wissenschaft ist ein elementarer Bestandteil, dass man wissenschaftlich korrekt arbeitet und korrekt zitiert und korrekte Verweise anbringt. So. Da hatte ich mich gefragt, ob das einfach so vielleicht diese generelle Skepsis, die ja auch nicht generell, aber die steigende Skepsis von gewissen Milieus und Schichten, ob das quasi so eine Maßnahme ist.
Ja, ich denke, das hat sicherlich viele Gründe. Also da müsste man jetzt hier online selber fragen. Ich kann auch nur spekulieren. Ich glaube, es gab mal eine Studie, die über die Vertrauenswürdigkeit, also wie sehr lassen sich Leute im Internet überzeugen von Postings, und der Verweis von Quellen hat sehr stark die Glaubwürdigkeit gesteigert, so von Beiträgen im Internet. Das war jetzt über Forenbeiträge, also es gibt da dieses eine, ich glaube, das ist das Forum mit den längsten Beiträgen, das ist so ein Subreddit, Ask Historians, und da werden nur Sachen mit mindestens 3 verschiedenen Quellen irgendwie akzeptiert oder so. Und das hatte auf jeden Fall den höchsten Vertrauenswert. Aber ja, ich glaube, das ist so der Grundgedanke dahinter, also die Glaubwürdigkeit zu steigern. Aber was ich irgendwie besonders attraktiv finde, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie über meinen Arbeitgeber lästern oder meine Kolleginnen, aber ich glaube, also was man ganz häufig im Journalismus, auch medienübergreifend, gerade im Tagesjournalismus beobachten kann, es ist halt das Gegenteil von wissenschaftlichen Arbeiten. Man haut einfach irgendwelche Sachen raus, irgendwelche Annahmen, wo man meistens nicht nochmal doppelt nachcheckt oder einfach irgendwelche Allgemeinplätze oder so, ne? Also man gucke sich nur die ganzen Anti-Wokeness-Kolumnen aus der Welt an, die irgendwie komplett unabhängig von jenen empirischen Erkenntnissen agieren, sozusagen auf irgendwelchen Annahmen. Und sobald man die Leute irgendwie oder die AutorInnen erstmal dazu bewegt, gib doch mal Quellen an, und dann denkt man vielleicht doch noch ein zweites Mal drüber nach, woher weiß ich das eigentlich? So, und das ist eigentlich, sage ich mal, so Basics des journalistischen Arbeitens, die aber, glaube ich, mit zunehmender Zeit und also das verlottert manchmal so ein bisschen da im Arbeitsalltag.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen, aber ich habe mich gerade gefragt, so, wenn du das sagst, ist es ja schon problematisch.
Ja, klar, das ist natürlich. Ich finde es auch immer problematisch, dass journalistische Artikel immer so manchmal als Quellen dann herangezeichnet werden. Jetzt bei Wikipedia oder so.
Jetzt persönlich gefragt, du kommst ja bisher relativ jung erst im Journalismus und bist ja von der Universität dann nach deinem Masterabschluss an die Taz gegangen. Wie ist das so für dich? Also muss man sich denn erstmal umstellen an die Praxis, oder beziehungsweise passt man sich da an diese Art des Artikelschreibens? Also gerade jetzt im Hinblick der Quellenverweise. Hatte mich jetzt gefragt, wie diese Kultur zustande kommt, ob das einfach ist, was in diesen Organisationen schon existiert, in journalistischen Organisationen, und man dann so sich dort anpasst quasi an die organisationale Kultur, oder ob man da auch einen Moment hat quasi, hey, nee, ich will das aber, also ne, quasi die Eigenansprüche auch durchzusetzen und vielleicht auch an andere zu externalisieren.
Also jetzt mal, um das klarzustellen, also wir machen auch Fact-Checking so, also wir gucken, dass jetzt irgendwie keine Falschbehauptungen in die Welt rufen sozusagen oder stellen. Kommt natürlich trotzdem immer wieder dazu, dass irgendwie falsche, also einfach faktisch falsche Dinge behauptet werden. Gerade aufgrund des ganzen Zeitdrucks, der auch herrscht. Aber ich habe eher so auf so, ja, eher so komplexere Dinge oder Schlussfolgerungen oder so. Manche so Behauptungen, die dann einfach so hingenommen werden oder nicht überprüft werden. So, ne?
Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass bei journalistischen Artikeln ja auch immer irgendwie eine Meinung des Journalisten wahrscheinlich genau mit drin ist. Und
ich sag mal so, beim um auf deine Frage zurückzukommen, so ja, wie das ist mit diesen Arbeitslogiken. Ja, wie gesagt, als ich da hingekommen bin, da war ich halt, habe ich auch parallel meinen Master gestartet sozusagen und hatte das dann immer so beides parallel. Ein paar Arbeitslogiken sind schon ähnlich. Also man macht natürlich Recherche, man spricht mit Leuten, gerade jetzt so, was das ethnologische Arbeiten angeht. Also man hat so Vorannahmen und dann quatscht man mit Leuten und dann überprüft man die und dann redet man mit noch mehr Leuten irgendwie, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat für einen Artikel, und dann gucke ich halt auch, ab wann ist es gesättigt, also wann erzählen mir die Leute nichts mehr Neues so. Also quasi so eine Mini-Form der Forschung, ja, ganz, ganz rudimentär ausgedrückt.
Thick Description, Grounded Theory, grüßt.
Ja, sowas. Also das konnte ich da halt so viel mitnehmen und andererseits also natürlich auch dieses wissenschaftliche Arbeiten. Man muss schon gucken, dass Sachen irgendwie, die man dann halt so mit reinnimmt, irgendwie belegt. Und da, genau, ist mir dann halt auch zum ersten Mal aufgefallen, du musst vielleicht nicht in jedem Kommentar oder jeden, den du jetzt irgendwie nochmal schnell 2 Stunden vor Redaktionsschluss schreibst, dann alle Sachen komplett durchnummerieren. Mhm. Und das fühlt sich natürlich dann auch ein bisschen komisch an, aber da, wenn man dann jetzt irgendwie da keine sagt, ist es jetzt nur wirklich so? Und ja, da gibt es halt auch diese widersprüchliche Logiken, zum Beispiel, dass man dann so manche Sachen auch mehr zuspitzt oder wie gesagt, im Journalismus geht es ja immer darum, Geschichten zu erzählen, die spannend sind, irgendwie Kommentare zu machen, die spitz sind und polarisieren so. Und
das ist ja auch ein Produkt im Endeffekt.
Genau.
Also ja. Das darf man jetzt gerade, denke ich, auch nicht vergessen, weil Journalismus, der halt nicht, beziehungsweise Journalismus ist ja per se unabhängig. Das ist ja auch eine große Debatte hinsichtlich zum Beispiel dem Ausbau der Tagesschau online, wo ja auch die etablierten Medien schon so ein bisschen Kannibalisierungseffekte auch mitunter vielleicht vermuten. Aber zum Beispiel nochmal zurück zu dem Punkt der Kultur und der quasi Stringenz im wissenschaftlichen Arbeiten. Ich meine, wir haben selbst, beziehungsweise nicht wir, ich habe in meiner eigenen Erfahrung ja auch schon erlebt, dass in der Soziologie beziehungsweise Sozialwissenschaft da sehr drauf geachtet wird. Und ich habe allerdings danach dann Urban Design studiert. Das ist ein ganz anderes Feld. Da wird mit Fakten und Wissen ganz anders umgegangen. Und das war für mich auf jeden Fall auch eine große Umstellung, dann irgendwann zu realisieren, okay, wir machen quasi Szenarien und legen jetzt einfach Sachen fest und zitieren teilweise auch unsauber oder oberflächlich, weil das auch dann mitunter nicht Gegenstand ist und nicht so relevant. Und das war echt so ein langer Prozess für mich, das zu akzeptieren. Und ich glaube, ich konnte ihn auch nicht ganz abschütteln und habe da auch ein bisschen für mich selbst so beschlossen, ich werde das trotzdem weiterhin ordentlich machen und fundiert. Und wenn es dann länger dauert, dann ist es so. Genau, und ich glaube, diese Verwertungslogik ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt, der die Wissenschaft vom Journalismus unterscheidet. Auch wenn wir natürlich auch verwerten müssen, auf einer anderen Ebene.
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so, also zumindest bei der, wie gesagt, ich war jetzt noch nicht bei so vielen Medien, dass ich da jetzt da so einen allgemeingültigen Aussagen treffen könnte. Also diese Verwertungslogik ist, glaube ich, bei Journalisten, also zumindest bei den Angestellten, also bei den Freien ist es ja nochmal anders, weil die bekommen dann halt direkte Ansagen sozusagen. Es ist halt die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist halt diese, ja, wie gesagt, du meinst halt Berufskultur irgendwo, ne? Man will ja auch spannende Geschichten oder so, ne? Also leider gibt es irgendwie so eine Konvergenz zwischen was ist eine gute Geschichte und was ist guter Journalismus, wird häufig verwechselt, also siehe Relotius. Aber Journalismus ist ja ein Anspruch, dass er leicht zugänglich ist, dass er irgendwie auch so eine unterhaltende Komponente hat irgendwo, also jetzt so Reportagen irgendwo, dass man die gut lesen kann und ja, dass es dann halt spannend ist, dass Leute das überhaupt lesen. So, ne? Also das sind ja alles so Punkte, die ein Redakteur dann beachten muss. Wollen die Leute das lesen? Befriedigt das ein bestimmtes Bedürfnis? So, ne? Also das ist dann auch ein bisschen unabhängig von der Verwertungslogik. Also so, man will einfach guten Journalismus machen und Journalismus, der gelesen und gehört und gesehen und gemocht wird sozusagen. Und ja, das unterscheidet sich dann auch manchmal so ein bisschen von der wissenschaftlichen Logik, einfach nur etwas möglichst präzise und differenziert zu durchleuchten. So. Also diese gute Geschichte braucht immer ein gewisses Maß an Reduktion sozusagen. Man muss immer Sachen weglassen, die für die Geschichte störend sind sozusagen. Oder und da ist dann halt natürlich die Anforderung, das nicht zu verfälschen, dass es trotzdem noch wahrhaftig bleibt in dem Sinne. Aber es sind schon 2 unterschiedliche Logiken auf jeden Fall. Und ähnlich ist es mit den Kommentaren, man will halt besonders spitz formulieren, besonders
zu polarisieren.
Polarisieren, also auch politisch damit irgendwie wirken. Und da geht dann halt auch, also nur differenzierte Kommentare liest halt dann auch keiner so, ne? Nach dem Motto, sagen wir dann so.
Was du ja auch gerade erwähntest, in Hinsicht der, beziehungsweise was ein Problem ist, ist ja diese Reduktion der Inhalte. Und die Erfahrung, die wir oft machen in der Wissenschaft, ist Komplexität. Und da wollte ich jetzt nur mal kurz abschließen, vielleicht den letzten und nächsten Punkt zu besprechen. Wie war so deine Erfahrung hier mit unseren Wissenschaftlerinnen am SFB und quasi der Angst, unterkomplex zu sein?
Die habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, weil der Punkt kommt erst noch tatsächlich. Also dadurch, dass das ja, wir hatten ja von den unterschiedlichen Arbeitsrhythmen erzählt, bin ich jetzt quasi am Ende der 4 Wochen erst an dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich alle Interviews geführt habe und dann jetzt auch daran gehe, die Sachen aufzuschreiben. Und erfahrungsgemäß kommt dieser Konflikt erst dann, wenn ich die zugespitzten und vereinfachten Formulierungen und Argumentationen dann wieder so zur Autorisierung gebe. Und ja, da bin ich gespannt, wie das rauskommt. Also ja, in meiner Erfahrung ist irgendwie alles dabei zwischen, ja, passt so und, oh, dieser Halbsatz geht gar nicht. Bitte ersetzt ihn durch diesen noch einen halben Absatz, indem ich das jetzt ganz präzise ausdrücke, aber das dann halt auch niemand lesen würde. So. Also das hört sich dann nicht an, als wenn das jemand irgendwie sprechen würde oder als hätte jemand sowas gesagt im Interview. Mhm. Und wo ich das dann aus meiner Perspektive sage, ich finde das diese Differenzierung auch überhaupt nicht relevant. Ja, wenn ich erstmal die Interviews sozusagen führe, dann ist Komplexität natürlich erwünscht, weil ich muss es ja auch irgendwie verstehen und dann muss ich es wieder reduzieren.
Und wir alle wissen, wie komplex und anspruchsvoll reduzieren ist. Also ich sehe mich auch öfters Abstracts oder so verfassen, um eine bestimmte Wortzahl zu erreichen. Und das ist manchmal wie eine kleine Puzzlearbeit. Du hattest im Vorgespräch beziehungsweise auch schon mal erwähnt, so dass du auf jeden Fall Verfechter bist so für diesen Slogan Call for PR Science.
Ja.
Also dass Wissenschaft auf jeden Fall mehr Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit legen sollte und da einfach eine Diskrepanz besteht zwischen dem ganzen Wissen, was an den Universitäten produziert wird und was aber auch oft nur in den Universitäten bleibt. Wir zum Beispiel hier am SFB, wir versuchen natürlich irgendwie diesen Transfer zu bringen, deswegen sitzt du zum Beispiel auch hier und arbeitest ja dann auch mit Wissenschaftlerinnen, aber du hattest ja auch Erfahrung wahrscheinlich an der HU zum Thema Wissenschaft und auch wie die HU sich in der Öffentlichkeitsarbeit positioniert. Und das war ja auch eher eine nüchterne Veranstaltung, wenn ich das so mitbekommen habe, wie auch bei uns in der TU. Was glaubst du, warum ist da dieses Bewusstsein noch nicht vorhanden oder gibt es die Ressourcen nicht?
Ja, also ich bin da jetzt im Wissenschaftsbetrieb nicht drin, aber ich denke, es fängt oder ein wichtiger Bestandteil ist halt so ein Selbstverständnis, was irgendwie nicht, also nur in Stellen da ist. Also ein Selbstverständnis, dass halt, wie du schon gesagt hast, Wissenschaft, also das produzierte Wissen hier quasi auch wieder zurückfließen sollte in die breitere Gesellschaft. Und dass das, also jetzt so, wie es mir von außen vorkommt oder eigentlich schon immer vorgekommen ist, dass das eigentlich nur, ja, wir machen unsere spannenden Forschungsprojekte und dann publizieren wir und dann ja, sozusagen.
Schreiben wir den nächsten Antrag sozusagen.
Ja. Das hat sicherlich auch einfach damit zu tun, dass man dann wirklich auch den nächsten Antrag schreiben muss. Und das auch keine, also jeder, der ein Buch schreibt, weiß, dass man da auch eine Promophase machen muss. Also man muss auf Lesungen gehen, man muss Interviews geben. Das ist eigentlich der eigentliche Vorgang. Aber an der Uni ist es natürlich nicht so. Man publiziert und dann hofft man, dass es irgendwie da ein paar findige Wissenschaftsjournalistinnen sind, deren Job das ist, die das dann interessant finden und drüber schreiben. Oder man ist halt ein Steffen Mau oder so ein eigentlich sehr öffentlichkeitswirksamer Wissenschaftler, der halt irgendwie dann auch gerne angerufen und gerne eingeladen wird und dann gerne drüber redet. Aber ich würde das auch niemandem vorwerfen, dass er oder sie keinen Bock hat, in irgendeiner Talkshow zu sitzen oder bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen, weil nicht alle sind dafür gemacht oder nicht alle können das oder fühlen sich da wohl. Ja, es muss halt in den institutionellen Förderungen oder in der institutionellen Organisation einfach mehr mitgedacht werden, zum Beispiel durch eine PR-Stelle oder Teilstelle, die halt einfach Pressemitteilung schreibt, über was wird veröffentlicht, was wird gemacht, welche Veranstaltungen gibt es, zum Beispiel bei der Tagung jetzt. Arjun Appadurai war da, hat einen super spannenden Vortrag gemacht. Da hätte man jetzt einfach den Abstract irgendwie schreiben können, ja sagen, er ist dann und dann da, vielleicht fragen, würdest du noch ein paar Interviews machen und so, und dann könnte man das halt vorher rausschicken an die Redaktion und dann würden die halt, vielleicht kennt ihn jemand und dann meldet sich irgendjemand dadurch. Ne? Also allein dadurch, dass man dann regelmäßig so eine Pressemitteilung rausschickt, ist man bei den Redaktionen schon auf dem Schirm und dann kommen auch so eine Kontakte zustande.
Okay, also ich verstehe, was du auch gerade so ein bisschen kritisierst, ist so, also weil du dich auf die Pressemitteilung auch bezogen hast, was natürlich Maßnahmen der Universitäten sind, um ja Informationen nach außen zu tragen. Und diese Informationsträger seid ihr, beziehungsweise ihr empfangt ja diese Informationen. Also das wäre quasi nicht eine Vorarbeit, aber quasi eine Hilfestellung.
Doch, es ist Vorarbeit, man muss es schon so sagen, irgendwie, weil Journalisten sind faule Leute in dem Sinne oder JournalistInnen. In dem Sinne, dass sie ja auch häufig sehr begrenzte Kapazitäten haben, was Recherchieren, Schreiben angeht sowieso, aber halt auch Planung und Themenfindung. Und also gerade halt das, was ich beschrieben habe, dieses Ganze raussuchen und dann nochmal, also ich hätte jetzt, wie gesagt, im normalen Arbeitsalltag keine Zeit, mir die gesamte Website des SFB durchzulesen mit allen Abstracts und zu gucken, woraus könnte man hier jetzt irgendwie ein spannendes Thema machen oder so. Oder würde es nur selten machen, weil ich einfach vom aktuellen Tagesgeschehen irgendwie so ein bisschen getrieben werde. So, ne? Da passiert das, da passiert das. Und das muss ich jetzt erstmal machen. Meistens habe ich da so eine lange Liste. Und in dieser Aufmerksamkeitsökonomie muss man sich dann vielleicht einfach ein bisschen nach vorne drängen. Und da hilft es schon enorm, wenn man jetzt sagen kann, ich lese jetzt so ein Abstract und weiß davon schon, ob das jetzt relevant ist oder nicht, ob wir was dazu machen können. Und dann kann ja immer noch jemand oder ich oder so da viel Zeit investieren, weil ich schon weiß, oh, das ist spannend, das bringt's.
Also die Vorarbeit ist wichtig, sagst du, dass wir daran arbeiten, mehr Informationen nach außen zu tragen und hoffen, dass sie dann irgendwie von findigen Leuten gesehen wird.
Genau, also das wäre jetzt nur so ein Vorschlag. Ja, dann ist natürlich, was, glaube ich, am SFB schon gemacht wird, das ist natürlich, also ich habe auch gesehen, da gab es verschiedene Publikationen mit diesem Comicbuch oder so. So eine Sache einfach mal so an Redaktionen schicken oder so, das kann immer nicht schaden, das kostet ja auch nicht viel Aufwand. Und an sich ja halt so mit Universitäten, also diese Vermittlung von Experten, dass es halt eine Person gibt, oh hier, wir sind Experten für das, das und das. Dass es halt auch mal schneller geht und so eine Erreichbarkeit, auch ein bisschen eine Sensibilisierung für die Arbeitsrhythmen des Journalismus. Da muss ich dann ja auch nicht jeder, wer sagen will, das ist überhaupt nicht mein Ding, mit der Presse zu reden. Ich will das nicht, dann muss man das ja auch nicht machen. Aber wenn man halt so intern einfach so ein paar, okay, hier, das ist eine Person, die kann ich auch mal kurzfristig anrufen und die hat vielleicht auch die anderen Telefonnummern und kann da mal so kurz durchklingeln, dass es halt nicht so lange dauert. Wie gesagt, als Journalist bin ich ja irgendwie mit unterschiedlichsten Kulturen vertraut, was das angeht. Also staatliche Stellen sind verpflichtet, mir zu antworten. Da kann ich auch mal sagen, bis um 3 brauche ich jetzt eine Antwort.
Das klappt auch immer?
Nee. aber sie müssen antworten. Also oft klappt es. Manchmal sagen sie, sie haben keine Zeit. Sie müssen dann ja auch über 5000 Behörden gehen oder so.
Ja, also aber die letzte Anfrage, die ich privat mal gestellt hatte, als Privatperson an Senat, wurde nach 1,5 Jahren beantwortet.
Dann kannst du EFG-Anfragen stellen, sonst die gehen immer. Die müssen nach 1 Monat.
Das werde ich mir merken.
Und du musst einfach nur, das hat kein Format, du musst einfach schreiben, es ist eine EFG-Anfrage und schick mir bitte das und das dazu. Und ansonsten gegenüber der Presse sind sie Auskunft verpflichtet. Dann bei staatlichen Unternehmen, das wäre so die zweiten, die antworten dann auch ein bisschen länger. Dann Unternehmen auch wieder sehr gemischte Tüte. Manche sind sehr, engagieren meist eine externe Presseagentur. Und manche sind dann immer sehr schnell im Antworten. Manche haben gar keine, haben nicht mal eine Website, manche Unternehmen, und kommunizieren dann nur über einen Anwalt, wenn es brenzlig wird sozusagen. Und schicken Unterlassungserklärung. Aber ja, so die Universitäten sind auf jeden Fall eher so am unteren Ende, was das angeht. Also alleine halt allein von Organisationsformen. Und da ist auf jeden Fall Raum für Verbesserung. Und ich finde es auch cool, wenn das jetzt irgendwie, muss ja nicht von heute auf morgen sein, aber wenn man irgendwie so ein Bewusstsein dafür schafft und das vielleicht auch anschiebt. Weil ich glaube, von den geldmäßigen Ressourcen, wenn man sich das Gesamtbudget anguckt, ist es wirklich nicht viel. Es könnte ja eine SAK sein, die 3 Tage die Woche das macht oder so. Das reicht ja schon. Überblick zu haben, was passiert am Institut, per Abstract schreiben und E-Mails beantworten.
Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es zukünftig ja auch Veränderungen. Ich meine, wir im kleinen Rahmen haben das ja schon ein wenig. Natürlich auch nicht in dem Umfang, wie wir es, glaube ich, gerne hätten. Mal schauen, was die hoffentlich 3. Phase mit sich bringt in der Hinsicht. Aber abschließend würde ich auf jeden Fall sagen, dass genau so Punkte sind, die wir uns natürlich auch erhoffen mit diesem Journalist in Residence Programm. Also, dass man irgendwie Handhabe bekommt für, okay, hier gibt es irgendwie noch Verbesserungspotenzial oder hier habt ihr einen Blindspot, habt ihr schon mal darüber gedacht, wie ihr irgendwie mehr Aufmerksamkeit generieren könnt bei Personen oder beziehungsweise bei den Gatekeepern, die diese Informationen aufgreifen. Und wir waren auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber wie war denn so dein abschließendes Resümee? Ich meine, heute ist der letzte Tag.
Vorletzte
Tag. Und die 4 Wochen sind für uns sehr schnell vergangen. Mhm. Schon eher so, dass man manchmal das auch gehört hat, du hättest jetzt auch noch mal einen Monat da sein können, weil man schon wieder fast zu wenig Kontakt hatte, was auch wieder diese universitäre Zeitlichkeit ist. Aber wie war es für dich abschließend?
Ja, also ich fand es cool. Wie gesagt, bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte. Besonders reizvoll finde oder toll finde, mich mal wieder in diesen akademischen Denkweise mehr reinzufinden sozusagen. Also auch Zeit haben, wirklich Sachen zu lesen, wirklich über Themen nachzudenken aus bestimmten Perspektiven. Und ja, ich glaube, ich habe das jetzt alles voll verstanden, aber so habe schon angefangen, mit diesen Raumfiguren auch zu denken irgendwie. Und das finde ich einfach ja sehr gewinnbringend. Auch die Möglichkeit zu haben, in so viele Forschungen reinzugucken, finde ich einfach sehr inspirierend. Ohne Druck zu arbeiten, also ohne diesen Zeitdruck. Und ich war ja immer noch in der Redaktion, um die Sachen abzusprechen und dann immer so, ja, wann ist denn die Deadline? So, mein ganzes Fertig habe, so dachte ich so, nein, da kommst du wieder. Aber genau, das macht einfach sehr viele mentale Kapazitäten frei, um halt auch neue Sachen zu entwickeln und insofern eine super Gelegenheit. Also wenn ich jetzt rückblickend noch vielleicht so ein bisschen Feedback, wie man es irgendwie besser ausgestalten könnte, glaube ich jetzt vom Zeitrhythmus, könnte man darüber nachdenken, ob es nicht irgendwie sinnvoller wäre, das irgendwie in die Länge zu ziehen, so vielleicht einmal wöchentlich zu machen oder so und dafür dann über ein ganzes Jahr oder sowas.
Ja.
Also viele Prozesse sind ja so lang, nur ihr schreibt ja gerade alle so, ne? Und, ne? Also dann, ich glaube, das wäre vielleicht sinnvoll. Oder irgendwie dann über ein halbes Jahr und dann für eine Woche komplett oder 2 Wochen komplett, wo man sich dann alle Termine reinlegt und so und dann ja irgendwie so Sachen. Wir das versuchen das ein bisschen zeitlich. Aber naja.
Ja, mal schauen, wie wir das abhalten und konstruieren für die Zukunft. Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Und ich hoffe auch sehr, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben als SFB. Ich hoffe, du hast dich auch schon in den Newsletter eingetragen.
Nee, aber...
Dann werde ich das noch erledigen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich im Namen des ganzen SFBs für deine Zeit hier und auch für das Gespräch. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald wiedersehen.
Juhu.